Gut, dann heute sprechen wir über das neue Gebot. Und genau, Jesus hat uns nämlich auch ein neues Gebot gegeben. Und ja, was es damit auf sich hat, werden wir jetzt erfahren im Laufe der Predigt. Und wir fangen aber erstmal an in 1. Korinther 13. Also wir fangen mal an mit dem richtigen Klassiker. Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen und sogar in Sprachen der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben besitze, aber keine Liebe habe, bin ich nichts. Also ihr seht mal schon, es gibt tolle Sachen, Sprachengebet, Prophetie, Glaube im höchsten Maß, dass man selbst Berge versetzen kann. Aber ohne Liebe ist es nur sind es nur kalte Werke, fruchtlose Werke. Das heißt, es braucht die Liebe und die Dinge müssen in der Liebe geschehen, damit es Frucht tragen kann. Also die Liebe ist die Essenz, damit es überhaupt Frucht bringen kann. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern, um mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Also auch hier, selbst wenn man bereit ist, sein Leben zu lassen, ist es nichts wert ohne die Liebe. Jetzt wird es sehr interessant, jetzt kommen wir zu den Eigenschaften von der Liebe, ab Vers 4. Liebe ist geduldig, Liebe ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil, sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Also sie ist geduldig, freundlich, freut sich, wo die Wahrheit siegt, sie hat nur selbstbeherrscht, sie hat nur gute Eigenschaften und sie ist auch vollkommen, sie hat nur gute Eigenschaften. Das heißt, man kann auch sagen, sie ist praktisch Antisünde, das Gegenteil von der Sünde, weil die Liebe vollkommen ist und nur gute Eigenschaften ist, bringt sie automatisch nur Gutes hervor. Deswegen, wenn man danach strebt, in der Liebe zu sein und in der Liebe ist, vor allem der Liebe Christi, die ja durch den Heiligen Geist in unser Herz ausgegossen ist, ist man automatisch gut unterwegs und hält die Gebote auch. Dann weiter geht's, Vers 8. Die Liebe vergeht niemals. Also sie währt ewig. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott eingegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Das ist auch interessant, die Stelle, weil hier ist ja davon von Sprachengebet oder Zungengebet und prophetischen Eindrücken, dass sie aufhören werden. Und dass sie nur einen Teil vom Ganzen enthüllen. Und jetzt kommen halt irgendwelche Religiösen daher und behaupten, die nehmen 1. Korinther 13 und behaupten dann, da würde stehen, das würde irgendwann aufhören und es hätte nur in der Apostelgeschichte stattgefunden und das gäbe es jetzt gar nicht mehr so in der Form. Einer hat sogar gesagt, dieses griechische Wort vom Aufhören würde bedeuten, so langsam auslaufen. Es tut so langsam auslaufen. Und ich habe es natürlich nachgeschaut mit csvbibel.de, ist sehr empfehlenswert die Seite, weil man da im Griechischen, Hebräischen oder in manchen Stellen auch aramäischen Urtext alles nachschauen kann. Und das griechische Wort heißt einfach nur aufhören. Also wie man sagt, der Krieg hat an einem bestimmten Tag aufgehört oder jemand hat mit dem Rauchen aufgehört, auch an einem bestimmten Tag. Also es gibt das Wort überhaupt nicht her. Plus von der Logik nach, hier steht ja, es wird aufhören, wenn das Vollkommene sichtbar ist. Offensichtlich leben wir ja noch im Unvollkommenen. Wir leben ja noch nicht in der vollkommenen Ewigkeit dann mit dem Herrn. Ja. Also wir sind schon im ewigen Leben, aber wir sind jetzt noch in dieser Welt im Moment. Also nur mal so als kleiner Einschub, dass das auf jeden Fall eine Sache ist. Viele hier können ja auch in Sprachen sprechen oder prophetisch reden. Das ist eine Sache, die ist immer noch präsent ist und die wird auch bis zum letzten Tag dieser Welt vonnöten sein, solange das Vollkommene nicht da ist. Und wiederum bestimmt halt auch der Heilige Geist, was er bis dahin wem offenbart. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Wow. Ja. Nochmal, genau, nochmal auch, dass dann auch alles offenbart ist. Und ja, und jetzt entscheidend auch Vers 13. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe, diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Und warum ist es so? Wir haben ja auch die Früchte vom Heiligen Geist. Das ist ja zuerst Liebe, Freude, Frieden. Und dass die Liebe da auch an erster Stelle genannt wird, ist wohl kein Zufall. Und auch hier ist es die höchste von diesen dreien, die ewig werden. Weil die Liebe, wie wir gesagt haben, ab Vers 4, was wir hatten, sie hat nur gute Eigenschaften. Sie ist Antisünde, sie hält automatisch die Gebote. Wir haben das Gesetz erfüllt durch Christus, er hat es für uns erfüllt, wir haben es angenommen. Aber sie hält auch automatisch die Gebote, weil jemand, der in der Liebe ist, der tut nur gute Dinge hervorbringen. Deswegen ist es relativ leicht, dass man einfach in der Liebe ist und versucht, diese immer mehr zu kultivieren. Ja. Und wir haben sie halt, wie gesagt, auch vollkommen in uns durch den Heiligen Geist. Also Heiliger Geist, also Gottes Geist in uns und seine höchste vollkommene Eigenschaft, die ewig wert, ist durch uns ausgegossen. Ja. Und sie ist natürlich auch, das Gute ist, wenn wir in der Liebe Christi sind, dann bedarf es oftmals gar nicht Worte unserem Mitmenschen gegenüber, um ein Zeugnis Gottes zu sein. Wir müssen jetzt nicht denken, wie muss ich da das Evangelium erklären, sondern es ist oftmals schon ausreichend, einfach in der Liebe zu sein und diese wirken zu lassen, weil diese übernatürliche Liebe, diese göttliche Agape-Liebe, findet man sonst so auch nicht in der Welt. Und deswegen ist es einfach gut, in der Liebe zu sein. Klar, wenn der Heilige Geist sagt oder Gespräche schafft, wo man auch das Evangelium aktiv verkündet, ist es gut. Aber allein die Liebe ist halt schon ein großes Zeugnis auch. Dann gehen wir mal kurz in Matthäus 22, 37. 22, 37. Gut, eigentlich kann man ab 34 machen. Ja. Das hat bei mir die Überschrift, die Frage nach dem wichtigsten Gebot auch. Die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte. Also die hatte er schon entkräftet mit seinen Worten, mit der Wahrheit. Und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus eine Falle zu stellen. Das machen sie ja gern, gell? Geht nur leider immer nach hinten los. Oder zum Glück, weil umso mehr können wir lernen, auch aus den weisen Worten Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn, Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Jesus antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das größte und wichtigste Gebot. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Also schon im Alten Bund oder im Gesetz war das höchste Gebot, was Jesus jetzt hervorholt und betont, Gott zu lieben mit ganzer Kraft, mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft und mit ganzem Verstand, mit aller Kraft. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und hier steht sogar, mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, das ist, was das Gesetz und die Propheten fordern. Das heißt, der Sinn vom Gesetz ist Liebe, dass wir in Liebe sind, Gott natürlich, unserem Schöpfer, aber auch unserem Mitmenschen gegenüber. Und die ganzen kleinen Gebote, diese hunderten Gebote, die sich daraus ergeben haben, sind einfach nur in feste Formen gegossene Liebe. Wenn man in Liebe ist gegenüber Gott und seinem Mitmenschen, kommen die Gebote bei raus, die halt beim Gesetz rauskamen. Aber Liebe ist das Ziel und wenn man in der Liebe ist, ist man auch am Ziel. Ja. Ich habe gerade schon gesagt, Jesus hat es für uns erfüllt, aber man hält es auch und es kommt halt automatisch nur diese gute Frucht dabei raus. Das Ganze wurde jetzt aber nochmal gesteigert auch von Jesus. Da kommen wir auch zur Einleitung, dem höchsten Gebot, Johannes 13, 34. Das neue Gebot. Und da heißt es dann, ich gebe euch ein neues Gebot. Liebt einander, ihr sollt einander lieben, wie ich euch geliebt habe. An eurer Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Und es ist jetzt praktisch nochmal die nächste Stufe, weil im alten Bund war es, liebe Gott, aber liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Das heißt, wir können uns selbst lieben. Jeder hat eine gewisse Selbstliebe. Wahrscheinlich selbst der größte Psychopath im Gefängnis oder so hat irgendwo eine gewisse Selbstliebe. Und wir sind begrenzt mit unserer eigenen Liebe, wie wir uns selbst lieben und wie wir uns Mitmenschen lieben können. Wir haben praktisch dann aus eigener Kraft geliebt im alten Bund. Wir mussten aus alter eigener Kraft lieben. Und jetzt sagt Jesus halt, liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Das heißt, wir lieben nicht mehr aus uns heraus, sondern die wir zum Glauben an Jesus Christus und seinem Werk am Kreuz gekommen sind, haben wir den Heiligen Geist in uns und die erste Frucht des Heiligen Geistes, die in uns ausgeschüttet ist und mit dieser lieben wir jetzt halt. Und genau. Und mit dieser lieben wir jetzt und es ist nichts, was wir aus uns heraus tun müssen und diese Liebe ist halt einfach viel vollkommener. Deswegen heißt es auch in Zeile 35, an eure Liebe zueinander werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Allein die Liebe wird schon Zeugnis sein, die es sonst aus sich heraus wie im alten Bund gar nicht hätte sein können. Ja. Und ja. Dann gehe ich nochmal kurz auf die vier Formen der Liebe ein. Es gibt ja zuerst Eros. Also aus dem Griechischen kommen diese Begrifflichkeiten, die sind dann halt auch so drin im Neuen Testament, verschiedene genannt. Es gibt ja erstmal Eros, das ist die leidenschaftliche, sinnliche Liebe zwischen Mann und Frau. Und die hat auch ihre Daseinsberechtigung, weil ohne die wird es wohl kaum zu Eheschließungen bekommen und die Menschheit hätte sich nicht erhalten oder ernähren können, vermehren können. Aber diese Eros-Liebe ist halt auch gefährlich oder kann schnell fehlgeleitet werden. Und ist dann praktisch, viele von euch sind ja schon mal im Auto rumgefahren oder irgendwie auch durch ein Industriegebiet und manchmal steht auch ein Bordell, ein Eros-Center oder so dran. Also das sagt eigentlich schon genug, wie fehlgeleitet es werden kann, dass es dann nur noch um fleischliche, sinnliche Begierden geht und nicht eigentlich diesen intimen Zusammenhalt oder Anziehung zwischen Mann und Frau, die halt in der Ehe dann praktiziert werden soll oder zu einer Ehe führen soll. Und da gibt es noch die Philia, das ist die die freundschaftliche Liebe. Einfach freundschaftlich, unter Freundschaften auch oder auch Geschwisterliebe. Und dann gibt es noch die Storge, das ist eine sehr tiefe Vertrautheit, auch so die familiäre Liebe, wo man automatisch zu seinen Verwandten eine gewisse tiefe Beziehung hat. Das ist ja auch der Grund, warum der Feind gerne versucht, über Verwandte uns zu schikanieren oder zu kränken, weil halt in dieser Storge diese tiefe Vertrautheit drin ist, die einen dann auch schnell mal kränken kann. Deswegen ist es gut zu wissen einfach, dass das ein Weg ist, über den gern der Feind kommt. Deswegen sollte man da einfach sehr schnell oder sofort in der Vergebung sein, wenn mal von Verwandten auch irgendwelche Angriffe kommen oder verletzende Worte oder was einen so ein bisschen niedermacht oder kleinredet. Und einfach wissen, das ist einfach die Spielwiese des Feindes, der das gerne benutzt. Ja. Und diese Philia, diese freundschaftliche Liebe, wenn Leute lange befreundet sind, über Jahrzehnte oder einfach sehr, sehr, sehr tief befreundet sind, die kann auch sehr auf eine sehr tiefe Ebene gehen, wie eine Storge, also diese familiäre Liebe. Ja. Was jetzt aber die wichtigste ist, worum es ja auch beim neuen Gebot geht, ist die Agape-Liebe, die bedingungslose, göttliche Liebe, die keinen Vorteil sucht, auch die Feindesliebe, die selbst unsere größten Feinde und Widersacher bedingungslos liebt, dass wir selbst wie Jesus Christus bereit wären für unsere Feinde. Eigentlich sollen wir ja niemanden mehr so sehen, aber sagen wir mal Leute, die uns böse gesinnt sind oder mit denen wir die größten Probleme haben, dass wir selbst bereit wären, für diese Leute ans Kreuz zu gehen und unser Leben zu lassen, wie es Jesus Christus auch getan hat. Ja. Und nach dieser Agape-Liebe halten wir halt Ausschau und es ist gut zu erkennen, dass wir halt diese ausgeschüttet haben in unserem Herz und diese kultivieren und fließen lassen sollten, damit sie die Menschen erreicht und natürlich auch Zeugnis ist von uns. Von Gott. Dann gehen wir in Johannes 14, 15. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Wir haben ja gerade gehört, wir haben das neue Gebot, nicht mehr liebe deinen Nächsten wie dich selbst, sondern liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Also nicht mehr aus der eigenen Kraft, sondern aus Gott heraus die Menschen lieben. Und jetzt steht hier, wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote halten. Das heißt, wenn ihr in meiner Liebe seid oder wenn ihr in der Liebe seid, die in euch ausgeschüttet ist. Also wer liebt, hält die Gebote. So einfach ist es. Ich habe neulich vor ein paar Tagen in ein Buch reingeschaut. Das hatte mir mal jemand empfohlen, der so einen großen Dienst hat, der eigentlich auch ziemlich sicher wiedergeboren ist, auch ein Leuchten in den Augen hat. Der hat mir das empfohlen. Das heißt, die Verfassung des Königreichs, die 75 Gebote des Jesus Christus, wo jemand alles, was Jesus gesagt hat, was ein Gebot ist oder wie ein Gebot klingt, gesammelt hat und ein Buch zusammengefasst hat, damit man das alles im Sinn haben kann und immer schön prüfen kann, ob man das einhält und so. Gell? Und dabei ist es halt... Das ist vielleicht gut, es mal gelesen zu haben, aber es ist nicht 75 Gebote, sondern im Sinn haben, sondern das eine Gebot und das neue Gebot, dass wir einfach in der Liebe Christi sind, weil damit halten wir alle anderen Gebote automatisch. Da bin ich doch lieber in der Liebe Christi und halte alle anderen Gebote automatisch, als dass ich versuche hier schon fast in Gesetzeswerke abzurutschen oder das alles zu befolgen in der Form, wenn es ja so einfach geht. Gell? Also wenn wir in der Liebe sind, in der Liebe Christi in uns, dann kann nur gute Frucht bei rauskommen. Ja. Und interessant ist auch Vers 21, da können wir kurz hinspringen. Wer sich an meine Gebote hält und sie befolgt, der liebt mich wirklich. Also wer meine Gebote hält, der liebt mich wirklich. Also der ist in meiner Liebe. Gell? Also können wir praktisch sagen, Vers 15 müssen jetzt nicht wieder springen. Aber also wer liebt, hält die Gebote. Und Vers 21, wer die Gebote hält, der liebt. Und so einfach ist es halt einfach. It's really that simple halt. Ja. Und so einfach wurde es uns gemacht. Gut, ist jetzt auch eigentlich kein Zufall wieder, wenn wir wissen, die erste Frucht des Heiligen Geistes ist Liebe und das Liebe auch, wie wir gelernt haben, auch das Gesetz nur in Formen gegossene Liebe war Gott unseren Mitmenschen gegenüber. Ja. Also geht es hier einfach nur um die Liebe, aber halt wirklich die aus nicht aus uns kommt, sondern aus dem Heiligen Geist in uns. Ja. Gut, dann wollen wir jetzt uns mal eine kleine Geschichte anschauen. Dafür gehen wir in Lukas 10, 25. Also ist auch das Beispiel des barmherzigen Samaritaners oder Samariters. Das ist eigentlich so bekannt oder allein der Ausdruck ist ja auch im deutschen Gebrauch vorhanden. Sie sind wirklich ein barmherziger Samariter. Das ist wieder so ein Bibelvers, der es sogar in die deutsche Sprache geschafft hat, den vielleicht manche auch benutzen, die keine Christen sind, aber natürlich gar nicht wissen, was dahinter steht. Und das wollen wir uns jetzt mal anschauen. Wir lesen den kleinen Vorspann, weil es dann einfach mehr noch einleuchtender ist. Jetzt haben wir es wieder mit einem Gesetzeslehrer zu tun. Ein Gesetzeslehrer wollte Jesus auf die Probe stellen. Die haben es immer, gell? Meister, fragte er, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus entgegnete, was steht im Gesetz, was liest du dort? Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Kommt uns ja bekannt vor, haben wir gerade schon an anderen Stellen gelesen. Und du sollst deine Mitmenschen lieben wie dich selbst. Also wird es nochmal wiederholt. Es geht nur um Liebe. Du hast richtig geantwortet, sagte Jesus. Tu das und du wirst leben. Also er soll sich einfach an die Liebe halten. Gar nicht mal so leicht für einen Gesetzeslehrer. Gell? Der Gesetzeslehrer wollte sich verteidigen, deshalb fragte er, und wer ist mein Mitmensch? Also ich wollte erstmal wissen, was ist damit gemeint. Gell? Sind das alle Leute oder wer ist damit gemeint? Wen soll ich denn lieben? Ne? Und dann kommen wir jetzt zur Geschichte. Daraufhin erzählte Jesus folgende Geschichte. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinunter. Jericho ist ja eine bekannte Stadt, auch aus dem gelobten Land, was die Israeliten eingenommen haben. Ist ja auch in Josua 2 und 6, auch mit der Hure Rahab, die erst die jüdischen Späher oder Boten reingelassen hatte und dadurch auch das Glauben gerechtfertigt wurde. Und dann sind die Israeliten ja irgendwie, weiß nicht, 7 Tage oder Woche um die Mauern gezogen und haben am letzten Tag dann 7-mal die Posaunen geblasen. Dann sind die Mauern eingefallen und dann konnten sie die Stadt auch einnehmen, ja. Und dann gibt es auch noch 2 Stellen im Neuen Testament, wo in Jericho oder bei Jericho auch Heilungen durch Jesus Christus stattgefunden haben und gewirkt wurden. Ja. Also da sind wir jetzt dazwischen, zwischen Jerusalem und Jericho. Unterwegs wurde er von Wegelagern überfallen. Also Mann ging die Straße herunter von Jerusalem nach Jericho und wurde überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus, schlugen ihn zusammen und ließen ihn halbtot liegen. Da machten sie sich davon. Also wurde ziemlich übel zugerichtet und lag komplett hilflos dort. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Mann liegen, machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Hier kann man auch sagen, oh, hier kommt Mr. Religious oder Herr Kaltherz oder auch immer ihn nennen möchte. Und jetzt ist ja die Frage, ein Priester sollte eigentlich bei Gott sein, warum macht er denn einen Bogen jetzt um diesen Hilfsbedürftigen? Es liegt wahrscheinlich daran, dass er halt ein Gesetzeslehrer ist halt. Und jemand, der nicht die Barmherzigkeit Gottes erfahren und angenommen hat, dass er durch Glauben gerechtfertigt ist. Das heißt ja auch im Wort, wem viel vergeben wurde, der liebt viel. Ihm wurde nichts vergeben. Es steht ihm zwar zur Verfügung, aber er hat es nicht erkannt oder angenommen, sondern das ist jemand, der aus eigenen Werken gerecht ist und der in dieser Selbstgerechtigkeit drin ist und nur in kalten Gesetzeswerken, aber auch gar keine Liebe kultiviert hat. Er hat die Liebe Gottes ihm gegenüber nicht erkannt und hat sie auch nicht seinen Mitmenschen gegenüber kultiviert. Dann kam noch ein zweiter, genauso verhielt sich ein Levit, der dort vorbeikam und den Mann liegen sah. Stamm Levi war ja für den Tempeldienst auch zuständig oder nur der Stamm Levi und die waren natürlich auch sehr gesetzlich. Auch er machte einen Bogen um ihn und ging weiter. Schließlich kam ein Reisender aus Samarien dort vorbei. Als er den Mann sah, hatte er Mitleid mit ihm. Oh, er hatte Mitleid, sehen wir schon, das ist schon auch eine Eigenschaft der Liebe auch, Mitleid, Mitgefühl für seinen Mitmenschen. Er ging zu ihm hin, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Also goss Öl und Wein. Öl war ja sehr kostbar damals. Es gibt ja auch die Bibelstelle, wo über Jesus wirklich so ein riesiger Krug ausgegossen wurde oder mit er gesalbt wurde. Und was auch wichtig war für seine Auferstehung später oder beziehungsweise was einfach eine gute Geste dahin war, wo auch einer gesagt hat, das kostbare Öl. Gell? Also Öl war sehr kostbar damals. Und Wein haben die Jünger auch getrunken, aber es war natürlich trotzdem eher ein etwas edleres Getränk. Also er hat kostbare Sachen mit Öl und Wein dort über ihn ausgegossen und seine Wunden verbunden. Ja? Also keine Kosten gescheut. Also es ging nur darum, dem Mann zu helfen. Sein eigener Besitz hat ihn überhaupt nicht interessiert. Sieht man auch schon, dass das Herz halt bei Gott ist und nicht bei Mammon auch. Ne? Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und versorgte ihn mit allem Nötigen. Also selbst sein Tier hat er hergegeben und ihn dort versorgen lassen. Oder ihn reiten lassen drauf. Am nächsten Morgen nahm er 2 Denare aus seinem Beutel und gab sie dem Wirt. Sorge für ihn, sagte er. Du sollst das Geld nicht ausreichen. Und sollte das Geld nicht ausreichen, werde ich dir den Rest bezahlen, wenn ich auf der Rückreise hier vorbeikomme. Also er hat ihn praktisch wie einen König behandelt. Er hatte Mitleid, Öl und Wein ausgegossen und seine Wunden verbanden, sein Tier ihm gegeben für den Weg zu der Gaststätte und hat ihn dort versorgen lassen und sogar gesagt, soll es nicht reißen, werde ich auf der Rückseite sorgen. Also wirklich wie ein König behandelt und total liebevoll ihm gegenüber gehandelt. Und jetzt ist die Geschichte vorbei, jetzt sind wir wieder im Gespräch zwischen dem Gesetzeslehrer und Jesus. Und da fragt jetzt Jesus, was meinst du, fragte Jesus den Gesetzeslehrer. Wer von den dreien hat an dem, der den Wegelagerern in die Hände fiel, als Mitmensch gehandelt? Er antwortete, der Erbarmen mit ihm hatte und ihm geholfen hat. Da sagt Jesus zu ihm, dann geh und mach es ebenso. Ja. Also der Samariter war in der Liebe. Er hat wohl erkannt, dass Gott ihm barmherzig ist und viel vergeben ist. Und genauso barmherzig möchte er auch seinen Mitmenschen gegenüber sein und auch denen helfen und in Liebe begegnen. Und die kalten Gesetzeslehrer waren halt nur in Gesetzeswerken, haben sich überhaupt nicht gescheut für ihre Mitmenschen und auch nie wirklich die Liebe Gottes erfahren oder angenommen, auf dass sie diese weitergeben konnten. Dann noch einmal kurz zum Verhalten der Bibelstelle, die das auch gut unterschreibt, wie sich jemand verhält, der in der Liebe ist. Ist Lukas 6, 27. Liebe zu den Feinden, Grundregeln für das Verhalten gegenüber anderen. Wir haben gerade schon gesehen, wie sich der Samaritaner auch verhalten hat. Hier geht es jetzt ums Verhalten, wie sich jemand verhält, der in der Liebe ist und auch vor allem den Feinden gegenüber. Was dann ja auch die größte Herausforderung ist. Aber euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch Böses tun. Also es wird total, segnet die, die euch verfluchen. Wir wissen ja auch, dass auch Flüche auch Macht haben. Wir in der geistigen Welt auch leben und auch eine geistige Welt haben. Und so Flüche können ja schon ziemlich üble Angelegenheit sein für Familien und auch Leute. wir sind zum Glück in Christus und wenn wir in Christus sind, haben diese Flüche auch keine Macht und können uns nichts. Aber trotzdem ist es natürlich eine üble Angelegenheit oder einfach, es zeigt auch schon die Herzenshaltung von der Person, wenn einem sogar geflucht wird oder die Leute einem hassen, gell? Und jetzt soll man die sogar segnen. Also das komplette Gegenteil machen, was auch nur jemand tun kann, der in der Liebe ist. Und ihnen Gutes tun, also jemand, der uns hasst, Gutes tun sogar, also wirklich vorzüglich zu ihm sein, vielleicht sogar so, wie der Samaritaner sich uns gegenüber verhalten hat. Und auch für sie beten, für Besserung beten, die uns Böses tun. Ne? Schlägt dich jemand auf die eine Backe, dann halt ihm auch die andere hin und nimmt dir jemand den Mantel, dann lass ihm auch das Hemd. Das ist auch krass, wenn einen jemand schlagen würde, eine Ohrfeige gegeben würde, dass man ihm sogar noch die andere hinhält. Und genau, dass man einfach sofort in der Vergebung ist und gar nicht aus Reflex reagieren würde. Ja. Und wenn uns jemand etwas nimmt, dass man sogar bereit wäre, dass er einem noch mehr nimmt oder ihm noch was obendrauf zu geben, dass man überhaupt nicht beim Besitz ist oder daran festhält, sondern einfach in der Liebe zu der Person ist und in der Vergebung. Gib jeden, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas nimmt, dann fordere es nicht zurück. Also noch nicht mehr zurückfordern. Das ist jetzt, wenn man auch, wenn man leihen würde, dass man es auch nicht unbedingt auf Zwang zurückfordert, sondern im Zweifel auch lässt. Handelt allen Menschen gegenüber so, wie es von ihnen euch gegenüber erwartet. Das ist halt auch ganz wichtig, weil zuerst denkt man ja, wenn einem jemand zum Beispiel eine Ohrfeige gibt und sich dann nicht zu wehren, wer macht denn sowas? Aber jetzt muss man sich auch mal die Situation von der Person reinversetzen, die vielleicht irgendwie sehr affekthaft handelt oder so. Und selbst wenn ihr die Hand ausrutscht, übrigens nennen wollte, wäre sie wahrscheinlich trotzdem froh, wenn der Gegenüber das nicht erwidert und es dann noch zu einem Kampf kommt, auch in der Art. Und so kann man sich auch einfach hineinversetzen, dass man gar nicht erst den Ball zurückspielt und dort sofort Milde und Vergebenheit walten lässt. Wenn ihr die liebt, die euch Liebe erweisen, verdient ihr dafür etwa besondere Anerkennung. Auch die Menschen, die nicht nach Gott fragen, lieben die, von denen sie Liebe erfahren. Jetzt könnte man beispielsweise auch einen Milliardär nehmen. Selbst ein Milliardär hat in der Regel irgendwo Liebe zu seinen Kindern oder will, dass sie gut versorgt sind. Natürlich fällt es ihm besonders leicht, die materiell zu versorgen. Aber selbst die bauen sich teilweise so Familien auf oder wollen, dass ihre Familien irgendwie groß sind und gelingen haben. Oder selbst die haben eine gewisse Liebe zu ihren Kindern gegenüber. Und das ist auch nicht schwer, natürlich die eigenen Kinder oder seine nächsten Familienangehörigen oder Freunde zu lieben. Ne? Und wenn ihr denen Gutes tut, die euch Gutes tun, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. So handelt auch die nicht nach Gott fragen. Ne? Und wenn ihr denen leidet, von denen ihr dafür ebenfalls etwas erwarten könnt, verdient ihr dafür besondere Anerkennung. Auch bei denen, die nicht nach Gott fragen, leiht einer dem anderen in der Hoffnung auf eine entsprechende Gegenleistung. Es ist eigentlich nur ein Geschäft, gell? Man leiht und bekommt was geleiht. Es ist ein Geben und ein Nehmen. Es ist eher so ein vorteilhaftes Miteinander, gell? Man hilft sich halt gegenseitig so, weil halt beide von profitieren, aber es hat jetzt nichts mit wirklich mit Liebe zu tun. Ne? Nein, gerade eure Feinde sollt ihr lieben. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Also die Feinde lieben, die uns hassen, die uns fluchen, die sie lieben, segnen, für sie beten. Tut Gutes und Leid, ohne etwas zurückzuerwarten. Ja. Dann wartet eine große Belohnung auf euch und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Söhne des Höchsten sind wir ja schon generell aus Glauben. Also es ist nicht, dass wir es tun müssen, damit wir Söhne des Höchsten sind. Aber wir sammeln natürlich Schätze im Himmel und es ist einfach eine gute Sache, die eine tolle Frucht bringt. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Denn er ist auch gütig gegenüber den Undankbaren und Bösen. Waren wir ja früher auch, bevor wir zu Gott gefunden haben, waren wir auch viele böse Züge. Und wir waren auch undankbar oder waren nicht dankbar, dass er unser Schöpfer ist, unser Leben geschenkt hat und waren halt einfach nicht bei ihm. Ja. Und jetzt der letzte Vers. Seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja, Gott war uns barmherzig, er ist für uns ans Kreuz gegangen, hat sein Leben gegeben, gewaltige Torturen auf sich genommen, wahrscheinlich die größten Torturen, die jeden Mensch auf Erden so erlitten hat mit. und hat für uns bezahlt und er hat uns diese Liebe und Barmherzigkeit bezahlt. Also sollten wir es doch unseren Feinden gegenüber auch weitergeben können und dürfen und wollen. Ja. Also Jesus Christus Verhalten wird praktisch beschrieben in diesem Textabschnitt. Genauso wie sich Jesus im Verhalten hat, wurde geflucht, verspottet, er hat allen vergeben, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und er ist allen absolut in Liebe da auch begegnet. Genauso sollten wir auch bereit sein, uns zu verhalten. Also er war praktisch das Vorbild, wie wir uns auch verhalten sollten. Ja. Und das ist jetzt auch wieder kein schweres Werk oder so an sich, sondern es passiert wieder automatisch, wenn wir in seiner Liebe sind. Weil jemand, der in der Liebe ist, der verhält sich so, der schlägt nicht zurück, der sagt auch mal, wenn einer mir was geleitet hat, beheiz halt oder so, oder ich gehe dem nicht nach, der Herr versorgt mich sowieso, ist ja unser Versorger. Und ja, deswegen ist es einfach das Beispiel, wie wir uns verhalten sollen, anhand dessen, wie sich Jesus für uns verhalten hat. Ja, und Liebe und Friede ist natürlich auch der Weg, das Evangelium zu verkünden. Auch unsere Präsenz oder die Präsenz Gottes, besser gesagt, durch uns ist Zeugnis. Aber auch wenn wir das Evangelium verkünden, soll es halt in Liebe geschehen und nicht mit Gewalt. Nicht durch Schwert, sondern einfach durch Liebe und Geist geleitet. Und es soll kein Zwang sein für die Leute, sondern eher ein Angebot, dass man sie darauf hinweist und aufklärt, was Jesus für uns getan hat und sie es gerne annehmen können und dürfen. Ja, dass auch da der Weg nur die Liebe ist und nicht der Zwang und Gewalt. Ja. Dann Johannes 3, 16. Nur noch zwei Bibelstellen, dann haben wir es schon. Sehr bekannter Vers. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für uns gegeben hat. Beim Thema Liebe ist es wichtig zu erkennen, nicht nur, dass die Liebe in uns ausgeschüttet ist, sondern halt einfach, wie ich auch gerade schon gesagt habe, was Gott für uns am Kreuz getan hat. Uns, die wir ihm den Rücken zugekehrt haben, nichts von ihm wissen wollten, unsere eigenen Wege gingen oder in der Sünde verstrickt waren, dass er für uns ans Kreuz gegangen ist und einfach dieses große Martyrium auf sich genommen hat. Ja. Und mehr kann man seine Liebe gar nicht zeigen, wie man sich das vor Augen hält. Neulich hat ein Freund von mir mich gefragt, als er eine schlechte Phase hatte, so, und gemeint hat, er spürt die Liebe Gottes nicht. Gott müsste ihm erst noch beweisen, dass er ihn liebt. Und da habe ich gedacht, wie kann man das dann noch mehr beweisen, als dass er für dich ans Kreuz gegangen ist? Also mehr kann man sich nicht auf sich nehmen, auch für dich, der ja auch früher noch nicht beim Herrn war, theoretisch auch ein Feind war, könnte man sagen, so ans Kreuz gegangen ist. Also da sollte man natürlich nicht von Gefühlen abhängig sein, ob man gerade Liebe spürt oder nicht, sondern man sollte einfach immer wissen, was Gott für uns getan hat und dass wir halt durch Glauben angenommen sind, uns auch nicht verlieren können und da drin bleiben und bedingungslos geliebt und angenommen sind. Ja. Und gestern habe ich mich auch jemand unterhalten, auch über heiliges Leben, oder die hatte drüber unterhalten. Da habe ich auch gemeint, irgendwie Leute, die ein geistiges Amt haben, müssen die und die Sachen tun oder dürfen die und die Sachen nicht tun. Und da habe ich auch nur gedacht, selbst wenn ein schwerst Drogenabhängiger zum Glauben kommt, wäre in dem Moment 100% vor Gott geheiligt. Gell? Und weil es einfach durch Glauben geheiligt ist. Es gibt das heilige Leben, das führt vielleicht zu einer besseren Frucht, aber es hat nichts damit zu tun, wie Gott uns sieht. Ja? Und ja, und der Heilige Geist entscheidet natürlich, wann er. Ja, klar darf man gerne mal klatschen, auch für Gott. Ja. Und wir sprechen ja von seiner Liebe, die er uns erwiesen hat. Ja. Das darf man auch anerkennen. Ja. Und der Heilige Geist entscheidet natürlich, wann er wen dann für welchen Dienst benutzt. Aber ich würde jetzt nicht sagen, wenn jemand zum Beispiel noch raucht oder so, dass er kein Amt haben dürfte oder sonst irgendwas, wenn jemand auch irgendwo eine Schwäche hat. Gell. Die Frage ist ja auch immer, mit welcher Herzenshaltung hat er die Schwäche? Will er sie loswerden, hat es noch nicht geschafft? Oder suhlt er sich wirklich jetzt in dieser Sünde und so? Von daher kann man das überhaupt nicht so pauschal sagen. Wir sind in dem Moment, wo wir zum Glauben gekommen sind, 100% gerechtfertigt und geheiligt vor Gott. Selbst wenn man das sichtbar geheiligste Leben führen würde oder das schlimmste Leben führte, da wäre kein Unterschied mehr an der Reinheit, die man vor Gott hat. Gell? Und natürlich hat man eine bessere Frucht, wenn man gute Dinge tut, aber es ist nicht, wie Gott uns sieht, und so sehr hat er einfach seine Liebe da gezeigt. Hä? Und ja, und unser Herz sollte ihm natürlich auch gehören, dann auch als Anerkennung, und dass er der Fokus ist und nicht irgendwelche im weltlichen Begieren. Deswegen heißt es ja auch in dem Gebot im Alten Testament, liebe deinen Herrn von ganzem Herzen auch, gell, dass das Herz bei ihm ist. Dazu haben wir jetzt auch die letzte Bibelstelle noch, Matthäus 6, 19. Zweierlei Reichtum heißt bei mir die Überschrift. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf der Erde, wo Motten und Rost sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen, gell? Weil diese Welt ist halt vergänglich und die Reichtümer hier können wir auch nicht mitnehmen. Also der Mammon. Wäre das praktisch dem dienen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Also den Schatz im Himmel kann uns niemand nehmen, wenn wir Werke für die Ewigkeit tun, wenn wir Leute zum Herrn führen, die frohe Botschaft verkünden oder auch einfach nur den Teil ausführen, den er für uns vorgesehen hat. Weil jeder ist wichtig, auch der Kaffee kocht oder Toiletten putzt oder irgendwelche anderen organisatorischen Sachen macht. Der ist genauso wichtig, dass der Laden läuft und verdient auch dieselbe Anerkennung. Und es ist halt einfach nur die Entscheidung des Herrn, wer halt für was genutzt wird. Gell? Aber alle tun da halt mit beimachen. Deswegen ist einfach viel wichtiger, da in seiner Bestimmung zu wandeln, welche auch immer das sein mag und das Herz voll beim Herrn zu haben. Gell? Und Vers 21, denn wo dein Reichtum ist, da wird auch dein Herz sein. Ja. Was auch noch wichtig ist, im Gott geht es halt auch ums Herz und nicht um Formalitäten. Dieser Priester in der Geschichte vom Samaritaner, der war ja total in Formalitäten drin, im Gebote halten und so weiter, hat aber das Herz nicht. Und es gibt auch genau das Gegenteil. Leute, die sich formal jetzt nicht so toll verhalten vielleicht manchmal oder hier irgendwie einen Spruch machen oder irgendwie einen blöden Witz oder mal ein unsauberes Wort benutzen, aber wo einfach das Herz gut ist und sauber ist, das ist dem Herrn viel, viel wichtiger, gell? Die einfach in der Liebe sind, in der Liebe Christi sind und die halten dann auch die Gebote damit. Und da wollte ich noch eine Beispielgeschichte nennen. Ich gehe öfter bei der Ketscher Rheininsel spazieren und da ist auch so ein großer Grasplatz und dann bin ich da angekommen, wie immer, und da war da so ein großes Zelt aufgebaut, so ein Evangelisationszelt, wo drauf stand, Jesus ruft dich. Sowas habe ich in Deutschland selten gesehen irgendwo oder es war toll, das zu sehen und bin da auch hin und dann war das so eine Sinti-Zeltgemeinde, also praktisch Zigeuner, hätte man früher gesagt. Und waren auch überall total klischee-mäßig Wohnwegen bestanden und so weiter. Und die waren da auch 2 Wochen, die machen das 3-mal im Jahr. Und da habe ich mich da halt dazugesetzt. Und da ist mir aufgefallen irgendwie, also der Prediger vorhin, der hat nur Witze gerissen die ganze Zeit über Leute im Publikum auch, hat auch gesagt, dazu der einen Frau, es war so eine prophetische Session, da hat er Leute ausgewählt und gesagt, die Frau da, die so aussieht, als würde sie aus Ostpreußen kommen, gell? Und es war halt so eine Rumänin mit total blond gefärbten Haaren, so hat er auch gesagt, komm mal bitte nach vorne und so. Und hat dann auch gefragt, wer möchte denn jetzt dem Herrn mal ein Lied singen? Hat sich einer gemeldet, so, nee, du nicht, deine Zeit ist noch nicht gekommen und so. Es kann auch sein, dass so ein Inside-Witz war, aber es war total locker und gelöst und so. Und dann durften auch Leute einen Eindruck teilen, ich hatte auch einen Eindruck, da habe ich die Hand gehoben, haben mich alle erst so komisch angeschaut, habe gesagt, ich bin wiedergeborener Christ, keine Angst. Dann ist einer gekommen und gesagt, ich will deinen Ausweis sehen, dass du wiedergeborener Christ bist, so aus Spaß halt auch. Und hat gesagt, ja, okay, hat mich so am Arm gepackt und so nach vorne eskortiert zu der Bühne auch. Und dann habe ich halt den Eindruck geteilt und währenddessen, also der kam eigentlich auch gut an, hat der Pastor auch so gesagt, das sind ja alles Sachen, die wir schon wissen. Und so hat er auch noch so einen Witz gerissen und so. Und es war total locker und gelöst. Dann, als ich gegangen bin von der Bühne, wieder hat einer auch gesagt, das war eine Botschaft direkt aus dem Himmel und so. Also ich bild mir nichts drauf ein, es war ja vom Geist gedeckt, aber es war einfach lustig, da alles miteinander so. Und am Ende hat der Pastor dann auch gesagt, gut, wir machen jetzt Pause, wir sehen uns dann um 15 Uhr, die Männer können ein Bier trinken gehen, Frauen können ein bisschen putzen gehen und wir sehen uns dann später und so. Und der war eigentlich formell total daneben mit seinem Humor, aber der war total die Liebe und Freiheit und Freude, alle haben total gestrahlt, waren total familiär und vertraut halt so. Und da sieht man halt einfach, dass es Gott halt ums Herz geht und ich würde sagen, der war definitiv in der Liebe Christi und der hat auch die Gebote gehalten. Ne? Und danach hat er sich auch entschuldigt bei mir, dass er so einen Witz gemacht hat, als ich klar gesprochen habe auf der Bühne. So. Also erstmal, er kam zu mir, hat mich auch wertgeschätzt, hat sich mit mir unterhalten und so und entschuldigt für den Witz. Und da habe ich auch gesagt, ja, alles gut, ich mache selbst auch manchmal Witze und so. Das ist mir 10-mal lieber, als bei Religiösen zu sein. Gell? Wenn wir bei Religiösen gewesen wären, da wäre kein Heiliger Geist wohl gewesen und finstere Stimmung und so weiter, aber alle hätten sich formal richtig verhalten. So. Deswegen ist das Gott einfach viel rechter, ja. Falls man das so sagt. Und da habe ich noch eine zweite Geschichte von einem nicht wiedergeborenen Christ. Das passt da auch noch rein. Mein Bruder hat es geschafft, sein Auto an der Garage relativ stark zu demolieren. Und dann sind wir zum Schrottplatz gefahren und haben nach einem neuen Kotflügel und einer neuen Stoßstange geschaut hier in der Nähe bei einem Schrottplatz. Und dann haben wir ein bisschen rumgeschaut, dann kam der Chef raus, so telefonierend, hat total laut rumgeflucht, nur Kraftausdrücke und alles Mögliche. Da haben wir zuerst gedacht, das ist total der Klischee-Schrottplatz-Typ, irgendwie so ein A-Loch oder sonst irgendwas. Gell? Und dann war das Telefonat vorbei, dann ist er zu uns gekommen, war total freundlich und zuvorkommend. Mein Bruder wollte eigentlich den einen Kotflügel nehmen von dem Auto, hat gesagt, nee, nehme ihn nicht, der wurde, glaube ich, schon mal lackiert und es könnte sein, dass der Rost hat, nehme ihn nicht. Ich habe keinen passenden da, die beiden sind nix. Das hat auch gesagt, so schick dich der Lackierer zum Teufel und so aus, so Redewendungen und so hat er benutzt. Und eine Stoßstange hatte er, eine passende, und dann sind wir noch ins Büro gegangen und er hat diese Teile für meinen Bruder recherchiert über eBay, hat gesagt, das ist ein Abzocker, da sollst du nicht hingehen und so. Und auch die Ausdrücke, die er benutzt hat, gesagt, ja, das ist ein Kameltreiber, mit dem kannst du nicht handeln und so weiter. So. Und also so leicht rassistisch oder alter Sprachgebrauch, könnte man sagen. Und oder hat auch gesagt, ja, das sind Südländer, da kannst du hingehen, mit denen kannst du handeln und so. Hat Leute empfohlen, der hat ihn so gut beraten und wollte nur 70 Euro für diese Stange haben, für die Stoßstange auch haben. Und der hat sich eigentlich formell komplett daneben benommen. Also so leicht rassistische Bemerkungen, rumgeflucht und so weiter. Aber ich habe noch nie so eine hilfsbereite Person auf dem Schrottplatz oder selbst in einem Geschäft erlebt. Und der hat auch total viel gute Bewertungen und der hat total das gute Herz gehabt. Ich habe gedacht, das wäre der perfekte Pastor, der Typ. Weil er einfach so ein gutes Herz hat und so hilfsbereit ist. Gell? Klar. Und auch das hat mir total zu mir gesprochen, einfach, dass das Herz so wichtig ist bei den Leuten. Weil der sagt einige Wörter, die ich so vielleicht jetzt auch nicht hier sagen würde. Es war jetzt ja nur wörtliche Rede natürlich, das wiedergegeben habe, ist ja klar. Und aber auf jeden Fall, sein Herz war halt einfach bei Gott. Und Gott geht's ums Herz, gell? Und er will unser Herz. Und deswegen sollen wir auch von ganzem Herzen lieben. Ja? Und dann habe ich, jetzt sind wir gerade bei Geschichten, ich habe noch eine Mini, aber gleich haben wir es. Und zwar auch zum Herz habe ich neulich so ein prophetisches Bild gesehen, also was eine Künstlerin gemalt hat. Und zwar bei meinem Friseur, der ist so spirituell interessiert, der kommt irgendwie aus einem christlichen Hintergrund, aber naja, der hat auch mal irgendwie so eine Schamanismus-Schulung mitgemacht, sollte man nicht machen. Immerhin hat er sie nur für sich gemacht und tut sie nicht noch bei anderen praktizieren, aber naja. Und der hat auch gesagt, so irgendwie, die letzten Male, wo du da warst, irgendwie deine geistige Präsenz ist immer stärker geworden, das ist voll krass und so, hat er auch so gesagt. So. Ist ja jetzt ja auch nicht mein Verdienst, ja, die Gnade des Herrn. Aber trotzdem ist es interessant, dass selbst andere Leute das wahrnehmen, so die spirituell sind. Und ich habe mir auch die frohe Botschaft verkündet. Ich habe jetzt nicht gleich gesagt, willst du es annehmen, aber ich habe es ihm verkündet. Gell? Ich war jetzt nicht gleich wie einer diese Gladiatoren, die noch mit dem Netz dann gleich kommen, gell? Sondern ich verkünde es oftmals einfach so und denke dann, die Leute, wenn sie es verstanden haben, können es vielleicht auch so noch annehmen. Gell? Habe es ihm auch schon verkündet, er war auch recht interessiert. Und auf jeden Fall, als ich das letzte Mal da war, auf einmal hing überall so vom so prophetische christliche Kunst, der ganze Laden war damit voll. Da hing auch so ein Bild mit Jesus mit Dornenkrone und so. Es war jetzt nicht unbedingt katholisch, aber halt einfach mit Dornenkrone, das war eigentlich auch gut. Und viele geistige Sachen. Und da war ein Bild, was besonders zu mir gesprochen hat. Da war ein Blitz, der ein Herz getroffen hat. Also könnte man auch sagen, die Liebe Gottes, die ein Herz berührt hat. Dann ist nach vorne hin so eine dunkle Wolke rausgekommen. Also der Alte trägt die ganzen Verkrustungen und Verletzungen aus dem Herz sind rausgekommen. Und das Herz war dann ganz rein und in alle Richtungen hat das Licht gestrahlt. Gell? Also die Liebe Gottes hat ein Herz berührt, es wurde gereinigt. Und danach ist die Liebe Gottes in alle Richtungen weitergeflossen. Und es war total krass. Anfang Juli ist da auch diese Vernissage von der Künstlerin. Da werde ich vermutlich auch mal hingehen und mir das mal anschauen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich das Bild kaufe oder kaufen muss, aber es hat einfach total stark gesprochen einfach. Und weil es ist halt wichtig, wir haben die Liebe Gottes in uns, also sie hat unser Herz berührt, aber das Wichtige ist ja auch, dass sie fließen kann, wie auf dem Bild, gell, in alle Richtungen und dass halt auch der Dreck draußen ist oder die alten Verletzungen. Weil die Liebe Gottes ist eigentlich auch wie klares Wasser und das Herz ist der Filter und wenn es noch verdreckt ist oder verletzt ist, dann kannst du noch so reines Wasser rausgeben, dann kommt unten nur braune Brühe halt raus, gell? Und deswegen müssen wir halt nach dem Filter schauen, dass halt der Filter von uns rein ist, dass wir das reine Herz haben. Und Und jetzt ist ja die Frage, wie bekommen wir jetzt dieses reine Herz, das die Liebe Gottes frei fließen kann und die Mitmenschen auch erreicht und Zeugnis ist und einfach dient. Und eigentlich nur Buße tun, kann man sagen, und aufs vollbrachte Werk schauen. Weil wir sind ja schon durch Jesu Wunden geheilt und befreit und eine neue Schöpfung. Und das alte Zeug ist ja die alte Schöpfung, die uns mitgekreuzigt wurde. Wir befinden uns ja in einem neuen Leben. Ne? Das heißt, man kann den Filter dadurch reinigen, dass man erkennt, dass er ist eigentlich schon rein durch das Werk am Kreuz. Gell? Und dass man jetzt anfängt, das zu glauben und zu denken und zu sprechen, dass man dieses reine Herz hat, dass man durch Jesu Wunden geheilt ist und dass alte Sachen vergeben sind, was uns auch Menschen angetan haben und dass wir geheilt sind, alle möglichen Traumata und so weiter, dafür hat Jesus schon bezahlt am Kreuz. Das heißt, ja, das heißt, wir müssen nicht zu irgendeiner seelischen Seelsorge oder so hingehen. Und sondern dürfen einfach erkennen, dass wir schon frei sind. Gell? Und das ist halt wichtig, das kann natürlich auch ein Prozess sein, bis es dann ganz auch sichtbar frei ist, das Herz, aber einfach dran festhalten, dass wir schon durch Jesu Wunden geheilt sind und er dafür bezahlt hat und alles vergeben ist und wir eine neue Schöpfung sind und die Vergangenheit hinter uns gelassen wurde, auch am Kreuz gelassen wurde. Und dann können wir halt dieses freie Herz haben und dann wird die reine Flüssigkeit, die Liebe Gottes reingegeben, oder sie ist ja eigentlich drin, aber sie kann halt rein rausfließen, weil der Filter rein ist. Und dann haben wir natürlich einen gewaltigen Effekt bei unserem Mitmenschen, dass sie wirklich Gott erfahren können, wenn wir sie sehen und sie uns begegnen. Ja. Gut. Dann nur noch so ein paar abschließende Gedanken. Also nochmal, warum sprechen wir heute über Liebe? Gell? Ist ja nicht irgendwie so, dass da am Glücksrad gedreht wird, jetzt muss irgendein Thema her, oh Liebe, okay, so irgendwie bringen wir die Stunde hinter uns. Sondern wir haben ja einfach festgestellt, sie ist das Höchste, sie währt ewiglich und währt noch mehr auch als Glaube und Hoffnung in der Ewigkeit oder ist die Höchste dort. Sie ist Gottes höchste, vollkommene Eigenschaft. Sie ist Antisünde, sie hat nur gute Eigenschaften. Wer in der Liebe ist, der hält automatisch die Gebote. Und auch das Gesetz, das Ziel vom Gesetz war Liebe. Gell? Und wenn wir in der Liebe sind, dann sind wir auch am Ziel, weil das ist halt der Sinn, ja. Gott will, dass wir ihn lieben und dass wir die Mitmenschen lieben. Also es geht nur um Liebe letztlich. Gell? Wenn wir in der Liebe sind, die ausgeschüttet sind, dann halten wir die Gebote. Und sie kann halt besonders gut fließen, wenn wir auch erkennen, dass Jesus Christus schon für jede Verletzung in unserem Herzen bezahlt hat und diese schon geheilt ist und dass wir einfach daran festhalten. So wie jetzt war ja auch ein Zeugnis vorweg, auch mit Rückenschmerzen nach dem Sturz, gell? Dass man einfach festhält und am Ball bleibt, bis es dann auch wirklich sichtbar frei ist und nicht nachgibt, gell? Dass man die Medizin so lange nimmt, göttlich sagt, ich bin schon durch Jesu Wunden geheilt und freigesetzt, bis es dann auch sichtbar ist, ja, dass wir einfach diesen schönen, reinen Filter haben. Ja. Man kann auch sagen, wer in Liebe ist, ich habe es kurz erwähnt, das heiliges Leben ist bestimmt nicht, wie Gott uns sieht, aber klar, wer in der Liebe ist, führt auch ein geheiligtes Leben, weil er hält ja auch die Gebote, kann man sagen. Gell? Also es ist so einfach. Ja. Also wenn jemand mit geheiligtem Leben kommt, sagt man, ich führe ein geheiligtes Leben, ich bin der liebe Christi. Gell? Und man kann sich natürlich auch fragen in Situationen, was würde die Liebe tun? Weil so handelt man immer richtig. Die Liebe würde wahrscheinlich nicht zurückschlagen oder jetzt nicht auf Teufel komm raus, wahrscheinlich kein guter Ausdruck, aber nicht auf jeden Fall das Zurückfordern, wenn einem einer was geliehen hat und er kann es halt nicht zurückgeben oder ist halt einfach ja irgendwie eine unverlässige Person. Und zwar lässige Person. Ja. Liebe vergibt auch, 70 mal, 7 mal, wie wir auch vergeben sollen. Ja. Und ja. Und dann wollen wir zum Abschluss noch einen kleinen Praxistest machen. Dürfen wir mal die Augen auch für schließen. Und ja. Und jetzt dürfen wir uns mal die Person vorstellen, die wir am wenigsten mögen. Eigentlich sollen wir alle lieben, aber sagen wir auf jeden Fall die Person, die vielleicht am meisten gegen uns ist oder die größten Querelen macht oder die uns nicht mag oder die böse uns gegenüber ist, dass wir uns diese größte menschliche Widersache jetzt mal vorstellen in unserem Leben. Und jetzt müssen wir uns vorstellen, dass wir bereit sind, für diese Person sogar unser Leben zu lassen und eine gewaltige Tortur auf uns zu nehmen, einfach aus bedingungsloser, göttlicher Agape-Liebe, die in unserem Herz ausgeschüttet ist, durch den Heiligen Geist, die Liebe Christi in uns, und für sie bereit sind, ans Kreuz zu gehen sogar. Also unser größter Feind, dass wir bereit sind, für den ans Kreuz zu gehen, gewaltige Torturen auf uns zu nehmen und unser Leben zu lassen. Und das ist dann Liebe. Wenn man dort drin ist. Und bereit ist, sein Leben zu geben, alles zu geben für diese Person, die eigentlich gegen einen arbeitet. Weil genau das hat auch Jesus für uns am Kreuz getan, als er sein Leben für uns gelassen hat, damit wir es haben können in alle Ewigkeit. Ja, von daher, ja, wenn man sich manchmal fragt, wo ist die Liebe Gottes, muss man nur schauen darauf, was Jesus für uns am Kreuz getan hat. Ja. Gut, dann wollen wir noch abschließen mit einem kleinen Gebet. Ja, danke, danke Jesus, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, die den Rücken zugewandt hatten, die deine Feinde waren, dass du für uns ans Kreuz gegangen bist, diese gewaltige Tortur auf dich genommen hast, für uns bezahlt hast, vollkommen bezahlt hast, für alles, was ist, war und jemals sein wird. Danke dafür, dass es einfach ein Geschenk ist, der Gnade, was du getan hast am Kreuz. Und dass wir durch Glauben allein gerechtfertigt sind. Wenn wir erkannt haben, was du getan hast und uns angenommen haben, sind wir gerechtfertigt. Wir haben die Jesus-Screencard, die kann uns keiner mehr nehmen. Wir wissen, wir sind jetzt schon Himmelsbürger auf Erden. Wir sind keine Deutschen oder irgendeine andere Nationalität, die im Pass stehen könnte, sondern wir sind Himmelsbürger auf Erden. Genauso, wie ich auch in dem Zelt gefragt wurde. Und auf jeden Fall, danke dafür einfach, was du getan hast am Kreuz und die Liebe, die du uns erwiesen hast. Und danke dafür, dass wir durch Glauben neu geboren sind, dass der Geist Gottes in uns wohnt. Danke für die tollen Früchte, die er hat. Aber danke vor allem auch für die Liebe, die höchste Frucht Gottes, die in unserem Herz ausgeschüttet ist. Und danke für dieses reine Herz, für diesen reinen Filter, wo der Dreck rausgegangen ist, der gereinigt wurde, der rein ist. Denn dafür hat Christus bezahlt vor 2000 Jahren am Kreuz. Danke dafür, dass du uns diese Heilung schon geschenkt hast. Ja, und wenn jetzt Leute sind im Raum, die noch sichtbar Verletzungen haben im Herzen, ich spreche jetzt auch im Namen Jesus Christus, 100%ige Wiederherstellung und Heilung und Freiheit und Reinheit in ihr Herz. Ihr Herz ist komplett bei Gott. Das alte verletzte Herz ist mitgekreuzigt und sie haben jetzt dieses reine, freie Herz, in dem Gottes Liebe strömt und fließt und die Mitmenschen erreicht, aber sie auch einfach gut fühlen lässt und dass sie einfach in der Liebe sind. Es ist ja nicht nur gut, dass wir die Mitmenschen erreichen, sondern es geht ja auch darum, dass wir auch wir die Liebe fühlen können und die Freude und den Frieden. Von daher danke, dass du diese Heilung geschenkt hast und dass wir daran festhalten, dass es da ist, dass es sichtbar ist und dass deine Wahrheit unsere Wahrheit ist und dass diese immer darüber steht, was die Welt uns zeigt und dass wir so lange daran festhalten, bis es vollkommen sichtbar ist. Amen.